Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast von Eis und Feuer, dem Buchpodcast. Ja, wir kommen jetzt wieder in unsere Taverne. Ich setze mich mal hier an den Tisch und da guckt mich schon ganz lieb die Steffi an. Steffi, was hast du dir denn an der Theke gegönnt?
Ich habe mir einen leckeren Rotwein geholt. Und du, Sonja?
Ich habe meine Cola da, so ein bisschen Koffein, um durch den Abend zu kommen.
Ja, wir haben ja einiges vor, ne?
Ja, doch. Das Kapitel, obwohl es nicht so viele Seiten hat, gibt auch einiges her.
Vor allen Dingen ziemlich viel neue Informationen, finde ich, im Vergleich zu den Kapiteln, die wir vorher hatten, weil wir ja auch mit jemandem jetzt hier uns durch die Gegend bewegen, den wir vorher noch gar nicht kennengelernt haben. Und vor allen Dingen auch in einem komplett anderen Kontinent.
Ja, genau. Eben, wir sind ja auf dem Kontinent Essos, befinden uns dort jetzt in der Stadt Pentos und da finde ich es jetzt ganz spannend, auch mal so mitzubekommen, was so auf der ganz anderen Seite, wo man immer nur so ein bisschen was gehört hat, wie es jetzt da abläuft.
Also Essos grundsätzlich ist ja westlich von Westeros und ich habe tatsächlich mal Informationen zu Pentos rausgesucht und habe was ganz Lustiges gefunden. Also nennen wir es morbide lustig. Magst du das mal hören?
Ja, natürlich, hau raus.
Genau, also Pentos grundsätzlich ist so eine Handelsstadt, die ist relativ nah an Königsmund noch dran, quasi die östlichste Stadt von Essos und damit relativ nah an Westeros, daher auch Handelsbeziehungen. Und früher wurde die Stadt von einem Fürsten regiert, aus irgendwelchen reichen Adelshäusern, die es da so gibt. Und die Macht dieses Fürsten nahm aber immer mehr ab. Und das Sagen hatten dann immer mehr Magister. Das sind auch so, ich habe nicht ganz rausgekriegt, was eigentlich so Magister ist.
Ich denke, das ist so eine Art Statthalter.
Ja, ne, ich habe jetzt auch so einen Kaufmann, Stadt, also gibt es aber wohl mehrere von. Und dieser Fürst hat nur noch so zeremonielle Funktionen und der muss am Neujahrstag zwei Mädchen entjungfern, was man halt so macht als Fürst, die Maid des Meeres und die Maid des Feldes, damit eben man Wohlstand zu Lande und auf See hat. Und dann ist das so, wenn eben man einen Krieg verliert oder so eine große Hungersnot ist, dann opfert man diesen Fürsten mal eben den Göttern. Ist also nicht sonderlich beliebt, diese Position.
Ja, das ist ungünstig. Das kann in guten Jahren ganz nice sein, aber ansonsten.
Ja, und genau, und da gab es einen Krieg gegen Braavos. Die haben wohl öfter Krieg gegen Braavos geführt. Das ist eine andere Stadt auf Essos. Genau, und da wurden in einem Jahr 4 Fürsten geopfert. Also die haben einen enormen Verschleiß offensichtlich. Aber ich fand das echt so, okay, ja, wir opfern jetzt mal erstmal unseren Fürsten hier. Und dann suchen wir uns einen neuen aus.
Ja, das ist dann auch so eine Politik, die interessant klingt, aber die Frage ist, ob man dann für Weiteres daraus lernt und ob sich dann wirklich die Leute für den Job melden, die ja dafür auch geeignet sind.
Ich glaube, man meldet sich nicht, ich glaube, man wird gewählt.
Ja, also ich denke auch, wer einigermaßen Verstand hat, würde sich wahrscheinlich nicht freiwillig melden.
Ja, das wird dann so quasi der ungeliebte Sohn oder so, den man dann dafür mal eben so...
Der Letzte in der Erbfolge.
Ja, genau, sowas wahrscheinlich.
Zur Nachtwache oder möchtest du lieber hier Fürst werden?
Ja, aber ich glaube, auf Essos, die schicken die ja nicht zur Nachtwache.
Nee, eben.
Die haben halt dann, werd halt Fürst.
Genau.
Fand ich aber jedenfalls ganz interessant, so als so Nebeninfo zu der Stadt. Da gibt es, glaube ich, auch zwischendurch nochmal ein paar, wird zwischendurch nochmal was genannt, da können wir ja dann an der Stelle nochmal kurz drauf hinweisen. Aber bei wem sind wir denn überhaupt?
Ja, wir sind bei Daenerys.
Oder Daenerys.
Ja, also wir haben ja schon festgestellt, im Hörbuch, all diejenigen, die sich das Hörbuch anhören, werden festgestellt haben, dort sind die Namen etwas anders, als wir das hier so im Podcast aussprechen. Wir haben uns so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir die Namen, wie sie in der Serie verwendet werden, irgendwie besser finden.
Ja. Und also ich finde auch, also ehrlich, Daenerys, finde ich, das geht echt nicht gut von den Lippen, ne?
Nee, absolut nicht. Also auch die ganzen anderen Namen, es wird ja immer so Aegon etc., dann müsste es ja auch Daenerys heißen.
Hörbuch wird tatsächlich dieses AE immer als AE gesprochen, also auch Maester anstatt Mester, arg gewöhnungsbedürftig und kommt hier in dem Kapitel auch zwischendurch vor, die ganzen Ortsnamen. Das sind alles englische Namen.
Ja.
Ich finde das ganz befremdlich beim Hören, weil ich finde, also Ortsnamen, die im Original, das ist ja ein englisches Original, im Original englisch sind, die sollten auch übersetzt werden. Ortsnamen, die eben ja irgendeiner erfundenen Sprache oder sonst irgendwie was entstammen, die können gerne so bleiben. Aber wenn man halt dann in so einem Redefluss, in so einem Text dann auf einmal eben Rivendell oder ja,
Stormborn sagt.
River One. Rivendell ist was ganz anderes. genau, River One anstatt Schnellwasser beispielsweise liest, kann ich so ein bisschen, ich weiß nicht, das stört mich tatsächlich beim Hören. Aber ich habe zum Glück auch das Buch und da steht das alles schön auf Deutsch drin. Das fand ich nur seltsam, weil normalerweise ist ja das Buch und das Hörbuch
identisch.
Genau, textmäßig identisch. Da muss den irgendwie vorher, müssen den irgendwelche Textforen vorgelegen haben oder sowas. Ich weiß es nicht. Genau, wir sagen jedenfalls Daenerys, wie in der Serie. Und ich finde, das klingt doch einfach viel schöner. Oder wie sie auch genannt wird, Dani.
Dani, genau. Ich glaube, also hier glaube ich, können wir Dani sagen.
Auch, ne, wenn wir Daenerys dann, ja, doch, das machen wir. Und das gute Kind ist 13 Jahre alt.
Ja, und sie ist schön, also sie wird als schön und zart beschrieben und eben so dieses typische valyrische Aussehen, silbergoldenes Haar, violett-blaue Augen, so ein heller Typ, ja, also ich glaube, man kann sich das dann ganz gut vorstellen.
Kann ich auch. Gut, ich hatte da jetzt natürlich hier Emilia.
Sie ist wirklich gut getroffen im Vergleich jetzt zu manchen anderen. Muss ich sagen, echt gut getroffen, ja.
Ich finde auch, also genauso würde ich es mir tatsächlich auch vorstellen nach dem Text im Buch.
Ja, also außer, dass sie halt da etwas, also älter ist, ne? In der Serie ist sie ja eher so 16, 17.
Haben die aber mit allen gemacht, das haben ja die anderen in den Folgen vor uns auch schon festgestellt, dass die Kinder alle so jung sind. Und genau, Daenerys eben auch mit 13 Jahren. Ich muss aber sagen, zum Glück haben sie älter gemacht.
Ja, also bei den Szenen, die wir gleich noch besprechen werden, denke ich, wäre das bei den Dreharbeiten sonst auch kompliziert geworden.
Wahrscheinlich schon. Genau, und wir treffen sie quasi an mit ihrem Bruder, Viserys, im Haus von Magister Illyrio, bei dem die leben. Mhm. Und der sie quasi aufgenommen hat und mit allem Möglichen versorgt. Und hier zu Beginn eben mit so einem schönen Umhang, glaube ich, ist das.
Genau, also ein Seidenumhang und sie, also die Dani wird gerade ausgestattet, also wirklich prinzessinmäßig. Und das ist ja alles noch so ein bisschen suspekt. Also man merkt ja, ihr ist das nicht ganz so recht, ne?
Genau, nee, sie fühlt sich nicht wirklich wohl und denkt sich auch, oh, eine Prinzessin, bin ich eine Prinzessin? Nicht wirklich, sie fühlt sich halt überhaupt nicht so. Das zieht sich auch durch dieses ganze Kapitel. Und ich finde, sie wird ja auch noch sehr, sehr kindlich beschrieben hier in dem Kapitel. Es wird an einigen Stellen deutlich, kommen wir auch noch zu. Und aber sie durchschaut verdammt viel.
Ja, also man merkt es relativ am Anfang des Kapitels, wo sie sich über Illyrios Gedanken machen, warum er ihnen hilft, warum er so nett ist, ne?
Warum er so gönnerhaft auch ist.
Ja, genau. Genau, wo ihr Bruder halt sagt, naja, wenn ich König bin, dann werde ich ihm das ja auch zurückzahlen und so. Und sie sagt, du merkst, sie denkt so bei sich, naja, wenn das alles ist, ne? Also man merkt, sie denkt hier weiter als ihr Bruder, ne? Mit wem lasse ich mich da ein? Was kommt auf mich zu, wenn ich dem seine Hilfe jetzt annehme? Was wird mich das später kosten? Und beim Bruder merkst du so, egal was es kostet, Hauptsache ich werde wieder König.
Doch diesen schönen Satz hier, Illyrio habe noch nie einen Freund gehabt, den er nicht mit Freuden für einen angemessenen Preis verkauft hätte.
Genau.
Und das sind ja ihre Gedanken, die sie hat, ne? Also dass sie das gehört hätte. Letztendlich ist Illyrio halt einfach nur ein Kaufmann und er sieht in Viserys und Daenerys einfach eine gute Investition.
Genau. Der denkt sich, ja, also jetzt probieren wir das mal und wenn das klappt, dann werde ich da aber ganz groß. Also er kriegt ja auch einiges von Viserys versprochen, ne?
Wobei, ich glaube, er glaubt überhaupt nicht an Viserys in dem Moment. Also zwischendurch merkt man das im Kapitel auch, dass er so ihm so ein paar Blicke zuwirft oder sonst wie, wo man ihm merkt, nee, also es geht ihm gar nicht um Viserys. Ich glaube, es geht ihm um Khal Drogo.
Ja, also es ist ja auch, man merkt ja auch später im Kapitel, wie die Magister von Pentos schon so ein bisschen ja, Muffensausen haben, wenn Khal Drogo mit seinen 40.000 Mann zu Besuch kommt sozusagen. Also die stellen ihm ja ein Häuschen zur Verfügung.
Ein Häuschen ist gut, einen neuntürmigen Palast.
Genau, ja. Also die lassen es ihm da an nichts fehlen, damit er sich als Freund fühlt und nicht auf die Idee kommt, in Pentos mal für Unruhe zu sorgen.
Genau, und wenn wir schon vorgreifen, dann richtig, und das sagt er auch so schön, nein, also unser Gott würde uns ja beschützen, aber Vorsicht ist besser.
Genau, also hier, wir sehen das als Investition, ne? Krieg ist teurer.
Und wie gesagt, nichts anderes als eine Investition sind Viserys und Daenerys in dem Moment, weil wenn ich Khal Drogo eine nette, hübsche Kindsbraut verschaffe, dann greift er uns auch nicht an.
Genau, ich denke auch, so sieht er das.
Genau, also ich glaube auch, er sieht überhaupt gar keine Chance, dass Viserys in irgendeiner Art und Weise König wird, aber er weiß, das ist die einzige Art und Weise, ihn dazu zu kriegen, dass er seine Schwester da jetzt eben zur Verfügung stellt und schmiert ihm entsprechend Honig ums Maul.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Dani weiß das eigentlich alles. Also man kriegt eigentlich mit, die hat das schon komplett durchschaut, aber sie traut sich nicht, irgendwie ihrem Bruder zu widersprechen, weil dann würde sie den Drachen wecken.
Ja, genau. Und den Drachen wecken heißt bei ihm quasi, dass er jähzornig ist, dass, also man merkt auch schon am Anfang, ne, also er ist ja ihr gegenüber schon extremst respektlos. Er geht sie ja auch körperlich an. Ja, was auch so eine ganz komisch, leicht sexuelle Komponente hat, ja. Was natürlich noch seltsamer ist, wenn man weiß, dass natürlich bei den Targaryens es Sitte ist, dass Bruder und Schwester normalerweise heiraten. Ich glaube, bis auf den Bruder Rhaegar, der ja eine aus Dorne geheiratet hat, waren sonst immer Bruder und Schwester verheiratet oder Bruder und Schwester-Schwestern, wie beim ersten, um die Blutlinie reinzuhalten.
Und das finde ich ganz interessant, weil das wird ja zwischendurch auch erwähnt, dass sie auch davon ausgegangen ist, dass sie Viserys heiraten wird. Und das nochmal deutlich macht, wie sehr er quasi auch diese Reinheit des Blutes pfeift, um seinen Thron zu besteigen. Hauptsache dieser Thron, alles andere ist ihm scheißegal. Seine Schwester ist ihm scheißegal. Also das merkt man an so vielen Stellen.
Ja, also ganz besonders auf der letzten Seite des Kapitels, wo er sagt, und wenn ich dem seine ganze Mannschaft auf dich hetzen müsste, würde ich das auch tun. Sei froh, dass es nur der Karl selber ist, genau.
Und das ist halt, also er betatscht sie halt in dem Moment auch, ne? Er droht ihr, aber sie hat halt Angst. Und ich meine, wie gesagt, die ist 13 und wird, wie gesagt, auch sehr kindlich beschrieben und mag ihm da an der Stelle auch nicht widersprechen.
Ja, eben. Also er ist ja ungefähr so 22 Jahre alt. Mhm. Und er ist halt einfach ein Typ, also so empfinde ich das, der so eine Art Justus, ne? Also wie man das so sagt, ne? So einer, der so einer, der von Papa alles gekriegt hat. Also eigentlich bin ich ja hier der wahre König und eigentlich hat mir hier keiner was zu sagen und ich bin sowieso der Man und ich weiß hier alles und überhaupt. Und alles andere ist nur Fußvolk und der tut sich schwer, worin es ja natürlich dann umso mehr zum Schmunzeln ist, dass er inzwischen den Spitznamen der Bettlerkönig hat. Ne?
Ja, weil die haben halt auch nichts mehr. Ne? Die sind ja durch die Gegend gereist. Kommt gleich und haben ja nichts mehr, genau, dann ist ja der Bettlerkönig. Was ich aber jetzt auch ganz interessant fand, um mal so in der Storyline quasi des Kapitels zu bleiben, nachdem er ihr jetzt da gedroht hat, dass sie jetzt gefährlich sich zu fügen hat, lässt er sie ja allein, damit sie jetzt zurechtgemacht wird. Das ist eine sehr schöne Szene, finde ich, weil man merkt hier, also man hat ja gerade mitbekommen, okay, sie soll quasi verhökert werden. Und man merkt, sie ist eigentlich wirklich noch ein Kind. Sie wünscht sich, eigentlich bei den spielenden Kindern draußen zu sein.
Ja.
Weil sie da so rausguckt und auf die Kinder. Und kurze Zeit später kennt man ihr ja auch die Kletten aus dem Haar und sagt doch, ja, du riechst nach Stall, mach dich mal sauber. Ich denke, war sie vielleicht sogar vorher bei den Kindern spielen und macht sich jetzt quasi für ihre Brautschau bereit, ne?
Ja, sie denkt ja auch zurück an ihre Zeit. Also sie wurden ja damals, als sie kurz nach ihrer Geburt, wurde sie ja von Drachenstein nach Braavos gebracht und dort sind sie in dem Haus mit der roten Tür aufgewachsen.
Und das ist eigentlich alles, was sie will, dieses Haus mit der roten Tür. Das zieht sich jetzt durch, seitdem das einmal erwähnt wird, ne?
Genau, da war sie ja bei Sir Wilhelm Derry, der sie eben da mitgenommen hat mit seinen treuen Gefolgsleuten. Nur leider ist der dann irgendwann gestorben und dann wurden die beiden vor die Tür gesetzt.
Genau.
Und eben, aber das ist für sie quasi so das, was sie mit zu Hause verbindet. Der Zitronenbaum im Garten vom Haus mit der roten Tür.
Das ist ihre Heimat, das, was sie für sich so definiert hat. Und ja, ihrem Bruder ist das natürlich vollkommen egal. Er will nur in unser Land und sie hat überhaupt gar keinen Bezug. Sie kennt nur das, was ihr Bruder ihr erzählt von Westeros. Ne? Und genau, dann hat sie ja diesen Gedankensprung, in dem sie jetzt dazu kommt, was eigentlich alles damals passiert ist. Der Usurpator, der Thronräuber, der ihren Vater, also oder zumindest gegen ihren Vater gekämpft hat, nur umgebracht hat ihn ja jemand anders.
Ja.
Und genau, der Usurpator ist natürlich Robert Baratheon.
Genau.
Das wird, glaube ich, gar nicht so genannt, aber für sie ist es nur Usurpator. Und das kann ich mir richtig vorstellen, weil sie wird wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wer das eigentlich ist, weil Viserys immer nur sagen wird, oh, der Böse.
Ja, genau. Also für ihn ist das ja eine ganz klare Sache. Ne? Also sein Vater wurde ermordet, sein Bruder wurde ermordet. Sie mussten nach Drachenstein fliehen. Dort ist ja Daenerys erst zur Welt gekommen. Das heißt, sie kann ja mit dem unser Land, also mit Westeros und Königsmund im Prinzip gar nichts anfangen oder sie verbindet ja überhaupt nichts damit.
Nee.
Nicht mal mit Drachenstein.
Genau. Und was ich auch ganz krass fand eigentlich, also es kommt ja vorher in den Kapiteln schon mal raus, dass es so einen großen Krieg gab. Das wird ja kurz erwähnt. Also die Formulierung fand ich hier ganz, ganz heftig eigentlich, wenn man sich so drüber nachdenkt, dass Rhaegars Kinder ja ermordet wurden, also die quasi ihre Nichten und Neffen, von der Brust der Mutter. Das bedeutet, dass die vielleicht die Babys umgebracht haben. Boah, das fand ich schon ganz krass.
Ja, also deswegen glaubt ja auch Viserys das auf jeden Fall, wenn er mit den Reitern Drogos zurückkehren würde, dass dann sich Dorne auf seine Seite stellen würde, allein schon, um das zu rächen. Und das ist ja so sein Traumbild, was er im Kopf hat und wo die Rache, an der er zehrt, sozusagen, die ihn weitermachen lässt.
Das fand ich auch ganz lustig, weil Lyris ihm ja dann auch erzählt, ja, und die Frauen, die nähen heimlich Drachenbanner und verstecken die. Und das ist so dermaßen übertrieben.
Ja, also er bestärkt ihn.
Ja, die warten alle nur auf ihre Rückkehr.
Ja, genau. Er bestärkt ihn total, dass er bloß jetzt an der Sache dranbleibt und lässt ihm da, glaube ich, auch einige Wortentgleisungen durchgehen, auch ihm gegenüber. Einfach weil er, glaube ich, auch, wie wir schon gesagt haben, da auch andere Ziele verfolgt.
In dieser Sturmnacht, in der Daenerys geboren ist, ist ja auch ihre Mutter gestorben. Hier wird auch gesagt, sie sagt selber, mein Bruder hat mir das nie verziehen. Und das wäre quasi jetzt so die Begründung, warum ist er eigentlich so scheiße zu ihr?
Ja, wobei man halt überlegen muss, vielleicht ist er auch einfach. Ich meine, er ist ja auch zu allen anderen so ein bisschen, ja, gut.
Das stimmt. Also, aber so dieses, warum pfeift er jetzt quasi auf diese Reinheit des Blutes, müsste ihm ja in dem Moment, wo es nur noch diese beiden sind, eigentlich total wichtig sein.
Ja,
ne?
Also das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber ich denke, es liegt wirklich dran, dass er sagt, Königsthron für die Familie zurück um jeden Preis.
Genau, also das ist, man sieht ganz klar hier die Prioritäten. Und was ich auch ganz witzig fand, also sie wird ja auch später dann Daenerys Sturmtochter genannt, weil sie eben in einer Sturmnacht geboren wurde. Und ich habe mir überlegt, also ich wäre dann Steffi Schneeflocke. Bei mir gab es einen großen Schneesturm, als ich geboren wurde.
Ich weiß das gar nicht bei mir.
Also ich weiß es noch, meine Eltern haben mir das erzählt. Es war halt eine schöne Dezembernacht zwischen Weihnachten und Neujahr. Und es hat richtig derbe viel geschneit. Und es war halt wirklich alles voller Schnee. Und das Lustige ist halt, meine Tochter ist genau in solch einer Nacht auch auf die Welt
gekommen. Ja, dann seid ihr ja eigentlich richtige Snows.
Eigentlich ja, schon, ne?
Schon. Haben wir dich ja dem falschen Haus zugeordnet.
Wahrscheinlich, das stimmt.
Ja.
Ja.
Nee, also wie gesagt, es ist halt bei ihr dann ja wirklich so gewesen, dass ja dieser Sturm aber für ihre Familie gar nicht so glücklich war. Also der hat ja den ganzen Rest der Flotte erledigt und hat im Prinzip dafür gesorgt, dass sie auch noch Drachenstein verloren haben. Also das konnten sie dann nicht mehr halten.
Schon, ich glaube, das hat schon einen sehr großen Einfluss auf sie gehabt. Also grundsätzlich auch dieses, als sie eben dann auch bei Selvimdari weg mussten, sind sie ja quasi von Stadt zu Stadt. Viserys, der, ich würde sogar behaupten, gar nicht so sehr paranoid. Ich denke mal, das war bestimmt auch begründet, dass er davon ausgeht, dass sie umgebracht werden sollen.
Ja, das denke ich auch. Also, weil natürlich solange die beiden Namen da rumgeistern und quasi ja noch irgendwo eine gewisse Art von Anspruch auf den Thron haben, ist es natürlich immer gefährlich. Und da verschiedene Häuser haben ja auch noch eine Rechnung mit ihnen offen, sagen wir es mal so.
Ja, und ich meine, dafür spricht eben auch, dass sie eben die Babys umgebracht haben von Rhaegar. Und genau, also ich denke, das ist tatsächlich begründet. Ich halte ihn ja an vielen Stellen für paranoid und verrückt. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich eine begründete Angst, dass sie deshalb eben fliehen mussten und eben auch im Zuge dieser Flucht eben alles verloren haben, was sie eigentlich hatten.
Genau.
Und total mittellos eigentlich in Pentos sind und deshalb ja auch auf Illyrio angewiesen sind, dass er ihnen hilft an der
Gut,
Stelle.
Gut, klar, sie haben auch nicht viel, das stimmt. Also auch wenn sie jetzt misstrauisch ist, was wo seine Motive sind, sie haben wenig andere Möglichkeiten, weil es immer mehr gibt, so dass, dadurch, dass sie jetzt schon so lange weg sind aus Königsmund, ist es ja so, dass immer mehr Leute ihnen auch die Türen verschließen und sie nicht mehr so gern gesehen sind.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die noch irgendwas reißen, ist halt relativ gering in den Augen von, sagen wir mal, allen, die ihn sie unter Umständen noch unterstützt hätten. Und ich denke, also auf Essos scheint es ja da wirklich zumindest Interessen gegeben zu haben, dass da wieder ein Targaryen auf dem Thron sitzt. Aber wahrscheinlich ist der Aufwand einfach zu groß gewesen, dass man das dann irgendwie hätte weiter verfolgen wollen. Oder der mögliche Kandidat nicht geeignet.
Das ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass wenn die Leute halt auch über die Jahre, die immer wieder ihnen die Türen geöffnet haben, Viserys kennengelernt haben und natürlich auch gesagt haben, der nächste verrückte Targaryen auf dem Thron, ne?
Ja, genau. Viserys wird ja auch an verschiedenen Stellen beschrieben. Und das ist auch also gleich am Anfang sein fiebriger Blick und die nervösen Hände. Später dann, er hat harte, ausgemergelte Züge, er ist schnell zu erzürnen. Also man merkt halt auch schon, also so richtig alle beisammen hat er halt in dem Moment nicht. Irgendwas ist schon bei dem.
Ja, also also ich sehe das auch so. Er wirkt schon, an manchen Stellen wird er fast schon beschrieben wie so ein Junkie kurz vorm nächsten Schuss.
Ja, genau. Und sein High kriegt er quasi von dieser Vorstellung, dass er auf diesem
Thron sitzen wird. Genau, das ist sein High, genau. So, Hauptsache ich erobere das zurück.
Ja, ihm ist das ja verdammt wichtig und er scheint ja auch Dany dann immer so bestimmte, sagen wir mal, Ideologien versuchen einzupflanzen und so bestimmte Vorstellungen. Also zum Beispiel auch jetzt hier, um jetzt mal so wieder weiterzukommen, die badet ja. Da kommt das auch mit den Kletten, was ich vorhin gesagt habe. Das fand ich halt wirklich schön. Und sie sitzt in kochend heißem Wasser.
Und sie mag aber diese Hitze, ne? Also sie.
Genau, weil für eine Targaryen ist nichts
genau, zu heiß. Das Feuer liegt uns im Blut. Wir sind Drachen.
Das finde ich insofern ganz interessant, weil bei ihm ist ja, wenn er böse wird, ist es ja den Drachen wecken. Und sie wirkt ja bisher immer sehr unschuldig, sehr lieb, ne? Und sehr fügsam. Aber sie scheint quasi auch so diesen kleinen Drachen in sich zu haben.
Sie ist stärker, als man glaubt. Also sie hat dann doch eine zähe Haut, würde man vielleicht auch sagen.
Ja, genau. Ich glaube halt auch, also die wird ganz tough. Das kommt nicht raus, das weiß sie auch noch überhaupt nicht. Sie hat so viel, also man merkt in diesem Kapitel schon, sie hat halt so viel mehr drauf als ihr Bruder.
Ja, aber
eigentlich.
Sie weiß es selber nicht. Was man ja auch merkt, sie zeigt ja auch immer wieder Angst, Furcht vor ihrem Bruder und auch später im Kapitel.
Auch totale Unterwürfigkeit. Also das ist, und was ich auch total interessant fand hier an der Stelle, also diese Sklavinnen, die da kommen, die beschreiben, also die schwärmen er ja jetzt total von Khal Drogo vor. Das sind, glaube ich, irgendwie seine Sklaven.
Ja, also die Jüngere, die Alte spricht ja gar nichts.
Ja, genau, also ja, stimmt, die eine peppert so total viel, ne? Und selbst die Sklaven tragen goldene Manschetten und später, wenn sie dann diese Sklaven sieht, ist das tatsächlich das, was ihr ins Auge fällt, ne? Nee, die tragen gar keine goldenen Manschetten.
Genau, nur bronzene.
Und das fand ich fand das so ein interessantes Detail, weil da hätte man jetzt gut drauf verzichten können in so einer Story.
Ja, aber ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie es ihr verkauft werden soll.
Genau. Und das fand ich, das ist der Teil, den ich so interessant finde. Erstmal, dass sie da überhaupt drauf achtet, so dass sie da so zugehört hat und das dann eben auch das, worauf sie ihren Blick lenkt. Genau, dass die natürlich ihr das jetzt so richtig schmackhaft machen wollen, dass sie da jetzt diesen Drogo heiratet, diesen Karl.
Genau, ja. Das ist, sie soll jetzt gute Miene machen, ne? Also sie soll ja glücklich sein mit dieser Entscheidung, die für sie getroffen wurde.
Genau, und dann ist sie fertig. Also sie wird hübsch gemacht, ne? Und sieht offensichtlich, also so wie man es beschreibt, wie es beschrieben wird und wie die Reaktionen auch der anderen sind, sie sieht offenbar einfach mal atemberaubend schön aus in dem Moment.
Genau, also wirklich so mit Tiara und mit wunderschönem Kleid und schön zurechtgemacht, mit Duftölen eingerieben. Also sie ist wirklich schon Prinzessin-like, also auch wie man sich das so vorstellt.
Und der olle Döskop von Bruder kann wieder nur meckern.
Der ist nur so, ja, okay, gut, kommen wir jetzt endlich zum Geschäft. Aber der Illyrio, der sagt natürlich, wie toll sie ist und wie schön sie ist. Und sie ist eher so ein bisschen angewidert, weil ihr der auch ein bisschen zu nahe kommt mit seinen gelben Zähnen, seinem dicken Wanst, seinem nicht so tollen Schwitzeduft.
Und er ist ja auch, also er wird ja auch sehr eklig tatsächlich.
Ja, also man stellt sich wirklich so einen dicken, fetten, alten, schmierigen Typen vor irgendwie, ne?
So ein pädophilen Sack. Also, sorry, aber ich finde, so wird er schon irgendwie beschrieben. Ich meine, er versucht sie ja hier zu verkaufen.
Ja, also, also dieses schmierige Image, was wir ja schon so von seinen Handlungen hatten, ne, das wird von seinem Äußeren irgendwie jetzt bestätigt.
So richtig. Und auch, ne, die werden ja dann in so einer Art, was ist denn, Sänfte, eine Kutsche? Zu diesem Palast von Khal Drogo kutschiert. Und es müssen ihm auch mehrere Leute helfen, aus diesem Ding auszusteigen.
Ja, genau.
Das passt halt genau zu diesem Bild, das man da so von ihm hat, ne?
Also, was ich eben noch interessant fand, war halt auch während dieser Fahrt oder während dem Weg dorthin, dass Viserys immer noch mal fragt, ja, ist Dany als Ware denn geeignet? Ja, wo ich dann denke, was für eine Art. Da kommt so dieses, wo du am Anfang gesagt hast, boah, ist das ein arroganter, blöder Typ. Und er da treibt das jetzt nochmal so auf die Spitze, finde ich.
In meinen Notizen steht jetzt nur noch Art, Idiot. Zu Wiesel. Ich habe jetzt hier, in dem, wo sie jetzt auch noch in dieser Kutsche da sitzen, habe ich auch noch geschrieben, ja, ein paar Allmachtsfantasien von Viserys später sind sie dann in Drogos anwesend.
Ja, genau. Ja, also Illyrio warnt ihn ja auch noch davor, Khal Drogo und seine Leute nicht als Wilde zu bezeichnen oder wildes Volk oder sonst irgendwie abfällig darüber zu sprechen, weil er hat ja so ständig auch so ein bisschen die Hand am Schwertknauf und lässt sich da auch ziemlich aus, dass er die eigentlich nur als dreckige Nomaden sieht. Das wäre dem Geschäft jetzt nicht so zuträglich. Und da versucht Illyrio auch so ein bisschen sein Geschäft zu schützen.
Ich finde das auch so lustig, weil ich stelle mir halt vor, wie er sich das mal irgendwann in seinem stillen Kämmerchen so überlegt hat, oh, diesen Bettlerkönig, den nehme ich jetzt so, den nutze ich jetzt aus, und der hat da so eine schöne Schwester, mit der kann ich was anfangen. Er ist ein bisschen schwierig, aber sie, mit ihr kann ich was anfangen, die kann ich an die Dothraki verhökern. Er jetzt quasi ständig dann irgendwelche Schweißausbrüche kriegt, weil Viserys halt einfach mal unhandelbar ist.
Ja, genau, weil der ständig einen raushaut, ja, den man nicht kontrollieren kann.
Ja, und auch so überheblich, und ihm ist halt, also es sind halt alles Schmalzfliegen, so nach dem Motto. Er ist ja hier der eigentliche König und der Übergangene.
Der einzig Würdige, er ist der Drache.
Genau. Und alle anderen sind halt quasi Fußvolk. Und wie Illyria dann immer versuchen muss, ihn quasi an der Leine zu halten, damit er jetzt nicht dafür sorgt, dass die Dothraki auf einmal wirklich sauer werden. Weil ich glaube, wenn die sauer werden...
Ich habe einen kurzen Prozess mit ihm. Denen ist egal, wer er meint zu sein.
Genau. Und das ist, glaube ich, schon... Also diese Vorstellung finde ich echt cool. So, weil man, ohne dass das genau beschrieben wird, kommt das richtig, richtig gut rüber. Genau, dann sind sie in dem Anwesen von Khal Drogo.
Da ist es wahnsinnig prächtig und sehr viel los verhältnismäßig, nur stellt sie halt fest, dass sie die einzige Frau ist.
Die verwunderlich ist, finde ich, weil also diese ganze Stadt, wie das Kaufen und so, dass nur Männer sind, finde ich nachvollziehbar. Warum sie jetzt ausgerechnet so ein Event quasi benutzen, um sie an den Mann zu bringen, oder an den Karl in dem Fall, weiß ich, ob das nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte, aber vielleicht kommt der gar nicht so oft in die Stadt und es gibt dann quasi nicht so viele Gelegenheiten, an ihn ranzukommen.
Ja, eben, also er ist ja viel unterwegs im Dothrakischen Meer, wie diese Wüste genannt wird.
Was hier jetzt, bevor sie das feststellt, noch passiert, was ich vielleicht dachte, wir erwähnen das mal, weil da gibt es so ein Meme, was Daenerys angeht, nämlich die Titel. Viserys hat an der Stelle noch relativ viele Titel, der wird vorgestellt. Er ist aus dem Geschlecht der Targaryen, der Dritte seines Namens, König der Andalen und der Rhoyna, das sind irgendwie auch so ein Volk auf Essos, und der ersten Menschen, Lord der sieben Königslande, Protektor des Reiches. Also er hat relativ viele Titel. Daenerys wird vorgestellt als Daenerys Sturmtochter, Prinzessin von Drachenstein. Also zwei, vielleicht können wir mal so mitzählen.
Genau. Momentan sind es zwei.
Ich meine, mich zu erinnern, wie gesagt, es werden mehr.
Und jetzt eben ist sie erstmal ziemlich geplättet von den Herren, die sie da sieht, Männer mit hängenden Schnauzbärten und...
Können wir bitte darüber also reden?
Das ist ja in der Serie nicht ganz so krass gezeigt worden.
Wie stellst du dir denn einen Schnauzbart vor?
Also so einen hängenden Schnauzbart, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da immer an die Dalton-Brüder von Lucky Luke. Die haben doch auch so hängende Schnauzbärte. Und ich stelle mir die jetzt einfach ein bisschen länger vor mit Ringchen drin.
Ich musste erst an diesen Typen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, an diesen Typen, wo der Schnauzbart so hoch gezwirbelt wurde.
So Hercule Poirot. Aber bei dem geht es ja nur nach oben oder Horst Lichter oder so, ne?
Ich muss sagen, also Khal Drogo in der Serie, sieht schon gut aus, ne?
Ja, aber er stimmt mit der Buchbeschreibung, wie ich ihn mir jetzt vorstellen würde, nicht so ganz überein.
Nee, ne? Nicht so, also wirklich ein Schnauzbart. Ein dicker Schnauzbart. Stelle ich mir ganz schrecklich vor, ehrlich gesagt.
Ja, und den wahrscheinlich, also ich stelle mir den auch so ein bisschen länger vor als sein Kinn und so mit so Ringchen drin und so. Und das stelle ich mir irgendwie nicht sexy vor.
Ich fürchte, da hat uns Jason Momoa aus der Serie ganz arg verwöhnt.
Absolut,
optisch.
Absolut.
Und die anderen Dothraki auch, finde ich. Also die haben sich ja dann doch alle, sind ja da optisch sehr ähnlich. Haben sie gut umgesetzt in der Serie? Können wir vielleicht so festhalten.
Ja, also, was ich ja auch faszinierend finde, sind die Zöpfe, wo dann drin steht, das sind so Glöckchen eingearbeitet. Wo ich dann denke, ja, voll die starken Typen, die Reiter, Männer, und dann rennen die wie so ein Kätzchen mit Glöckchen im Härchen rum. Und ja, dann denke ich immer so, ja gut, verlierst du wenigstens deinen Mann nicht, da wo es klingelt auf der Weide, da ist er.
Aber es ist schwierig, wenn die alle klingeln.
Das stimmt auch wieder, ne?
Vor allem, wenn die auf den, das ist ja ein Pferdevolk, wenn die auf den Pferden reiten, also du hörst ja dann nur Hufe und Gebimmel.
Ja, eben. Also ich denke das auch, das ist so, gut, es sind jetzt so kleine Glöckchen, es sind jetzt keine Kuhglocken, aber...
Lass mal vor. An dem Pferd vorne dran vielleicht.
Ne, noch eine Kuhglocke. Ja. Bimmel. Also aber nichts mit Überraschungsangriff.
Oder bei den Schotten war das doch so, dass sie immer so mit dem Dudelsack und so dann quasi Angst geführt haben. Vielleicht ist in Essos dieses Glöckchengebimmel, vielleicht hat es einen Angstfaktor. Da, ich meine, das ist eine andere Kultur, kann
ja,
das sein.
Ja, also so wie man sich bei uns auf Geschenke freut an Weihnachten, wenn das Glöckchen bimmelt, weiß man dort Glöckchen. Der Krieg ist nah. Keine Ahnung.
Kommt der Weihnachtsmann nach Essos und alle holen die Waffen raus.
Ja, genau.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung.
Ja, aber jetzt zieht sie sich dort um und sie sieht ja jetzt auch was Interessantes, ne? Etwas, was ihr ins Auge fällt. Und zwar ein Mann, der kein Dothraki ist und der ein bisschen anders angezogen ist. Und das erweckt schon ihr Interesse.
Auch übrigens das Interesse von ihrem Bruder, ne? Also er wird ihnen vorgestellt als Ser Jorah Mormont. Dieses Ser deutet wohl sehr darauf hin, dass er aus Westeros kommt. So habe ich das jetzt jedenfalls verstanden, dass das eben quasi die Bezeichnung für einen Ritter ist.
Genau, es wird ja auch nochmal gesagt eben, dass er ein verbannter Ritter ist.
Genau, finde ich auch interessant. Also da haben ja auch die anderen in der Folge vor uns schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, im Prolog war das. Dass ja quasi Leute aus Westeros, die sich irgendetwas zu Schulden kommen haben, an die, jetzt würde ich Stadtwache sagen, zur Nachtwache geschickt werden. Das hat er nicht gemacht.
Er hat ein paar Leute dann als Sklaven verkauft, statt sie zur Nachtwache zu schicken.
Und die Strafe darauf ist der Tod. Kann ich bitte?
Und daraufhin hat er sich abgesetzt.
Hätte ich vielleicht auch gemacht, muss ich sagen.
Ja, aber er trägt ja noch seine Titel. Ne? Er ist zwar verbannter Ritter, er gehört zum Haus Mormont, ist aber immer noch Lord der Bäreninsel. Und ich glaube, mit seinem Namen und dadurch, dass er immer noch vom höchsten Septon gesalbt ist, das hat schon auch auf Essos noch so ein bisschen Bedeutung.
Offensichtlich. Ich meine, er ist ja, habe ich das richtig verstanden, im Gefolge von Khal Drogo oder ist er einfach nur mit da auf der Feier?
Ich habe so das Gefühl, er ist mehr so nur auf der Feier dabei. Aber er steht, eben da, wo sie ihn sehen, steht er bei der Säule zusammen mit Drogos Blutreitern, Karl Moro und sein Sohn Rogoro und der Typ mit dem grünen Bart, was ich ja auch noch klasse Vorstellung finde.
So neongrün.
Das Archon von Tyrosch. Ser Jorah Mormont steht einfach dabei. Zu wem er genau gehört, ist, glaube ich, gar nicht klar. Aber wahrscheinlich gehört er zu Tyrosch, weil er hatte ja an denen hatte er ja auch Sklaven damals versucht, die Sklaven zu verkaufen.
Ah, okay. Ich habe mir nur an einen Sklavenhändler aufgeschrieben.
Nee, er hat, er hat damals an die Tyrosch versucht, die Sklaven zu verkaufen. Deswegen denke ich mal, dass er wahrscheinlich von dem eingeladen wurde.
Das kann gut sein, dass er da irgendwie mitgebracht wurde. Und sie ist jetzt ein bisschen neugierig. Es ist ein Mann aus der alten Heimat, wie ihr ja eingetrichtert wurde, von der sie ja eigentlich nur das weiß, was ihr Bruder ihr erzählt hat. Und jetzt sieht sie auf einmal jemanden.
Einen Ritter.
Aus dieser Welt. Und auch Viserys ist neugierig.
Genau, er möchte gerne mit ihm sprechen.
Genau. Aber dazu kommt es gar nicht. Denn auftritt Drogo.
Und der ist wirklich irgendwie so richtig, ja, eindrucksvoll. Also Kopf größer als alle.
Bis auf den Schnauzbart.
Ja, genau. der Schnauzbart, aber ansonsten auch so. Kopf größer als die anderen, dicke Muckis und eben diesen Zopf bis zu den Oberschenkeln. Ne?
Dann fand ich es ganz interessant. Wir verfolgen ja Danis Gedanken. Sie sagt halt auch, ja, also die Mädels, diese Sklavenmädel, die hat bei einigen übertrieben, aber nicht bei dem.
Genau, ja.
Den hat sie schon ziemlich gut getroffen und sie hat Angst.
Ja.
Der macht ihr Angst.
Ja, der macht ihr Angst, weil er ist ja auch so ziemlich das krasse Gegenteil der Dinge, die sie kennt, ne? Also er ist er hat eine kupferfarbene Haut, schwarzes Haar, dunkle Augen, ist so richtig groß. Aber obwohl er so groß und muskulös ist, trotzdem so anmutig. Er hat so diesen riesigen Zopf und ist ja auch vom ganzen Auftreten ganz anders. Also was jetzt Mode, also Kleidung und so weiter angeht, ne, auch anders als die Leute in Pentos oder Braavos.
Genau, und der Zopf wird ja auch beschrieben von ihrem Bruder. Deutet ja darauf hin, dass er auch in den Schlachten und so sehr siegreich war, denn die schneiden ihren Zopf ab, wenn sie verloren haben und sein Zopf ist ziemlich lang.
Genau, er hat nie einen Kampf verloren, sagt er.
Er hat den längsten.
Genau, er hat den längsten.
Die machen halt einen Zopfvergleich bei den Dothraki, das ist schon in Ordnung so.
Ja, da sieht man gleich, woran man ist, ne?
Ja, also da hat sie einen heilen Respekt vor und auch hier diesen Vergleich, den sie zieht, Viserys. Der ist ja offensichtlich schlecht zu ihr. Behandelt sie mies, schlägt sie, tut ihr weh. Aber sie hat weniger Angst vor Viserys als vor Drogo, den sie quasi ja nur sieht. Und ich glaube, das beschreibt ziemlich gut, was für einen Eindruck er auf sie macht.
Ja gut, also sie empfindet ihn ja auch als, sein Gesicht war hart und grausam, seine Augen kalt und dunkel wie Onyx. Das ist für sie so dieses Dunkle, was sie nicht kennt. Ne? Und ich meine, ihren Bruder, den kennt sie ja von Anfang an. Und da weiß sie auch so ein bisschen, wie sie den zu nehmen hat. Das ist halt bekannt. In dieses Schicksal hat sie sich ja schon gefügt. Aber sie hat natürlich Angst, was erwartet sie jetzt mit diesem extrem Unbekannten?
Und das ist auch schön beschrieben. Also sie sind ja quasi komplette Gegensätze. Ja. Also die Targaryens hell, quasi weißhaarig,
genau.
Fast. Ne? Und also wirklich so komplette Gegensätze, die hier aufeinandertreffen. Das finde ich symbolisch eben sehr gut gemacht. Und sie hat die ganze Zeit sich immer in allem ergeben und gefügt, was Viserys gesagt hat. Aber jetzt fleht sie ihn an, dass sie das nicht möchte. Viserys wird halt erstmal zornig und denkt nur an seine Eroberungspläne. Da steht bei mir dann nämlich jetzt Idiot daneben.
Ja, genau. Ja, eben. Also als sie dann auch zu ihm sagt, ich möchte heim, dann, welches Heim? Wir haben kein Heim. Guck jetzt mal, dass du das hier auf Kette kriegst und hör auf zu heulen. Und also er ist so richtig, er hat so null Mitleid, er bestärkt sie auch überhaupt nicht. So mit, das wird alles nicht so schlimm, der ist bestimmt ganz nett, jetzt komm mal. Sondern er haut nochmal mit drauf, ne?
Ja, und was ich auch, also du hast ja ganz am Anfang schon mal zwischendurch erwähnt, was er jetzt zu ihr sagt. Also er wird sie halt auch hier quasi komplett von allen durchnehmen lassen.
Genau.
Und er bezeichnet sie als süßes Schwesterchen, während er sie quasi richtig, richtig derbe beleidigt. Und da habe ich auch gesagt, also das ist quasi das targarische Mäuschen.
Ja.
Ey, Mäuschen. Ne? Also seine Bezeichnung so von wegen, ich bin eigentlich gerade, ich respektiere dich überhaupt nicht, ich bin richtig derbe, fies zu dir, aber ich nenne dich, ich sag was Nettes. Süßes Schwesterchen.
Ja, also das trieft so vor Sarkasmus irgendwie, ne?
Ja, genau, so richtig, richtig krass. Er ist quasi hier Arsch hoch 10. So. Haut noch eine Beleidigung raus gegen ihre Brüste. Ich meine, das Kind ist 13.
Eben. Sag, richte dich mal auf, lächel.
Hallo?
Ja, er gibt voll die Heidi Klum für Germany's Next Topmodel oder hier dann Westeros Next Topmodel.
Den Rücken gerade, die Brust raus, Tränen weg.
Genau.
Na, du musst jetzt hier, wir wollen dir jetzt einen Mann angeln.
Genau, du musst jetzt hier überzeugen, Mädchen. In ganz, und eben Illyrio, der ist nur noch aus Lächeln und Verbeugungen besteht, ne? Das finde ich auch noch einen genialen Satz, also der sich so wirklich unterwirft.
Passt halt auch wieder total, ja, ne? Ja. Dani, wie sie halt ist, oder jetzt auch die ganze Zeit ja beschrieben wurde, sie hört auf ihren Bruder, sie hört auf zu weinen, sie richtet sich auf und dann hört das Kapitel auf.
Und sie lächelt. Gezwungenermaßen.
Ihr bleibt nichts anderes übrig. Sie hat auch nie gelernt, irgendwas gegen ihren Bruder zu sagen. Ihr bleibt in dem Moment auch für sie überhaupt nichts anderes übrig, als sich dem jetzt zu fügen.
Ja, also sie hat ja auch niemanden sonst, ne? Also sie kann sich ja ohne ihren Bruder auch nirgendwo hinwenden.
Wir sind am Ende vom Kapitel und ich finde, das ist eine total interessante Beschreibung von diesem Mädchen.
Ja.
In diesen Seiten passiert. Also man hat ein richtig gutes Bild von ihr, von diesem kindlichen, unschuldigen Ding eigentlich, das aber eben unterschwellig total clever zu und tough zu sein scheint, das aber überhaupt noch nicht vermitteln kann für sich.
Ja, sie hat noch nicht das Selbstbewusstsein. Ihr fehlt absolutes Selbstbewusstsein, um ihre Stärken selbst zu erkennen und auch um andere ihre Stärken sehen zu lassen.
Ja, und das finde ich ein ganz interessanter Anfang, an dem wir uns da befinden. Und da bin ich ganz gespannt, wie das so weitergeht. Also so ein bisschen was hat man ja immer mal mitbekommen, ne? Und da freue ich mich drauf, wie das weitergeht. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich erstmal, wenn sie dann jetzt ja wahrscheinlich Khadrogo vorgestellt wird, das erwarte ich jetzt zumindest vom nächsten Kapitel. Das dauert zwar noch ein bisschen.
Genau, aber dann erwarte ich auch zu wissen, wie das erste Date in Anführungszeichen denn so läuft.
Meinst du, es gibt ein Date? Ich hätte jetzt gesagt, ja, hier.
Ja, Date im Sinne von erstes Gespräch, erstes Beschnuppern, erstes...
Ja.
Also es war ja ein Date für sie ausgemacht sozusagen, ja. Also sie ist ja schon dort.
Weil das jetzt total lustig wäre, wenn Khal Drogo so voll das Weichei...
Ja, oder jetzt irgendwie so eine Fistelstimme hat, so. Ich bin Khal Drogo.
Genau, ich bezweifle es zwar, aber es wäre schon ein bisschen lustig. Er ist ja da doch so ein Lord, glaube ich, oder so könnte man das, glaube ich, beschreiben.
Ja, also im Prinzip ist er eine Art König.
Genau, aber man weiß, hat er noch in dem Kapitel so gar keine Vorstellung davon bekommen, wie er eigentlich zu dieser ganzen Sache steht.
Nee, hat man nicht.
Will er überhaupt eine Frau?
Genau, sucht er eine?
Weiß der davon?
Hat er mehrere? Will der überhaupt eine von außen, sag ich mal?
Genau. Kommt noch überhaupt gar nicht raus.
Genau.
So.
Das stimmt.
Das sind, glaube ich, schon mal ganz gute Fragen, die wir ins nächste Kapitel so mitnehmen können.
Genau, wo wir dann mal erkunden, was möchte Khal Drogo? Möchte der überhaupt Parshippen?
Nachdem wir wissen, was Dani nicht möchte, kriegen wir das mal dann für Khal Drogo raus.
Genau, von daher denke ich, dein Weinchen geht zu Ende, meine Cola auch.
Und Todesliste, ganz kurz, nö, heute nicht.
Nee, heute nicht.
Wir haben heute für dich, also für die Todesliste.
Genau, nee, wir haben keine Todeslistenkandidaten heute.
Also gefühlt, ich würde gerne Viserys raufsetzen. Können wir so einen Gefühlstrich machen?
So einen
imaginären, du bist nah.
Wir setzen ihn auf die, wir hätten gerne Todesliste.
Ja, das ist sowas, das glaube ich auch.
Ich glaube, wir brauchen so eine zweite so. Für alle, die wir gerne tot sehen würden.
Ja, also da wäre er, glaube ich, relativ weit oben.
Ja, also bei uns im Moment auf jeden Fall, ja.
Genau, ich hole mir jetzt meinen nächsten Wein.
Ja, ich glaube, ich gönne mir auch noch was.
Na, guck mal, vielleicht will nur noch was essen hier irgendwo.
Ah.
Und dann geht's nächste Woche weiter mit dem Eddard-Kapitel.
Genau.
Mal sehen, da werden wir dann offenbar wieder in Winterfell sein.
Genau, dann werden wir mal sehen, wie es auf Westeros weitergeht. Und wir melden uns dann bald wieder aus Essos.
Davon gehe ich aus. Dann einen schönen Tag, Abend, Nacht.
Wo auch immer ihr uns hört. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.